Es ist nie so, dass die Wirklichkeit Satire wiederholt. Die Aufgabe der Satire ist, im tagesaktuellen Bereich jetzt, etwas mit dem zu machen, was auf dem Tisch liegt. Und wenn man sagt, man kann nichts mehr machen, denke ich, ja, dann würde ich auch aufs Raff. Dann würde ich den Job wechseln. Es gibt immer etwas zu machen.
Willkommen zu «Frida trifft», einem Interview-Podcast aus der Schweizer Kulturszene. Eine Co-Produktion von «Frida» und dem Basler Stadtmagazin «Bajour». Der Matthias Balzer und Helena Krauser treffen die spannendsten Kulturschaffenden vom Land und befragen sie zu ihren Ideen, Träumen, Ängsten und natürlich auch zu ihrem kulturellen Schaffen. «Frida trifft» trifft auf den Punkt, wo das Herz der Gäste schlägt und öppe vielleicht auch den Wundepunkt.
Herzlich willkommen zu dieser 22. Ausgabe von «Frida trifft». Wir sind heute wieder mal zu Gast beim Hochparterre in Zürich. Und unsere Gäste heute sind Mike Müller und sein Hund, der Pesche, der hier gerade unter dem Tisch sitzt. Herzlich willkommen, Mike.
Danke für die Einladung, hallo.
Freut uns sehr, bist du dabei. Heute ist ein bisschen eine außerordentliche Ausgabe, denn Helena Krauser, meine Co-Moderatorin, hat kurzfristig müssen absagen und wir haben aber beschlossen, das gleich zu machen, weil wir uns gefreut haben, dich auch zu sehen und dass du dir Zeit nimmst für das. Mein Name ist Matthias Balzer. Die Aufnahmeleitung macht heute Matteo Kaiser. Mike, du bist Schauspieler und Autor, aber auch gelernter Philosoph. Du hast ursprünglich in der freien Szene gespielt, bist jahrelang mit dem Victor Jacobo am Fernsehtisch gesessen und als Bestatter, wie es so schön heisst, auf deiner Website am Seziertisch.
Gestanden.
Und du hast 2017 bist mit dem Schweizer Fernsehfilmpreis ausgezeichnet worden und 2022 mit dem Schweizer Kabarettpreis Cornichon. Du hast einige Stücke am Casino Winterthur entwickelt, du bist im Zirkus Knie auftreten, du bist dort auf Tournee gekommen. Von dort kommt auch der Pesche, vielleicht kommen wir da noch drauf. Und du bist jetzt aber ab der Spielzeit 2025-26 Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich. Der Pesche ebenso.
Jawohl.
Steht auf deiner Webseite.
Das ist so. Der Pesche hat sogar Autogrammkarten im Schauspielhaus.
Man kann ein Autogramm bestellen bei ihm?
Ja, also es gibt Autogrammkarten vom Pesche.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ab ins Schauspielhaus und so eine Karte holen, solange es sie noch gibt. Wir werden heute ein bisschen darüber reden, wie du zum Theater gekommen bist, aber vielleicht auch, wie du zur Philosophie gekommen bist und zur Satire. Und was es ein bisschen bedeutet jetzt auch, das ist ein neuer Lebensabschnitt, Ensemblemitglied, so einem grossen Haus sein. Über das alles werden wir reden, aber wir machen zuerst unser Eingangsspiel, heute nicht mit unseren schön designten Karten, sondern weil die in Basel sind bei der Helena, mit einfach so Zettel, ich lege die hier her. Das sind 6 so Zettel, du kannst jeweils einen suchen und ich lese dir dann eine Frage vor und bitte um eine schnelle Antwort. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Lesen, auf dem Wasser chillen, im Wasser chillen, am Wasser chillen, Wasser trinken, kochen, Leute einladen und bekochen, zusammen trinken und schwätzen. Es ist sehr etwas Profanes, meine Freizeit, aber etwas Wunderbares.
Das stimmt, ich habe mal gelesen, als du sagst, eine Wasserratte.
Ja.
Jawohl, okay. Nächste Karte bitte. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Milch. Kuhmilch.
Kuhmilch.
Kuhmilch, muss man heute sagen.
Ja.
Einer von meinen Lieblingsjokes war im Blösch, wo die Büri mich fragt als Kälberhändler, wollt ihr normale Milch oder ein Rämli? Und heute muss man sich ja fast schon erklären, ob man Kuhmilch trinkt. Ich trinke Kuhmilch, ausser beim Eiskaffee, dort nehme ich Hafermilch, wo ich fast besser finde als Kuhmilch.
Im Eiskaffee.
Ja.
Und sonst sind immer ein paar Liter in dem Kühlschrank.
Ja, für ein Cappuccino.
Gut. Nächste Karte bitte. 2 Sachen, die dich richtig nerven, wenn sie musst erledigen.
Die Steuerunterlagen bereitstellen. Obschon ich 2 wunderbare Treuhänder habe, die mich da bei dem unterstützen. Aber ich muss natürlich das Zeug gleich zusammenstifeln. Die tun mir einfach immer schwer. Ich weiß nicht warum.
Du bist nicht der Einzige, glaube ich.
Ja, nein. Ja. Und das andere ist, nicht Steuern zahlen, das ist nicht das Gleiche, Steuerunterlagen zusammenstellen.
Ja. Zahlen tust du sie gerne?
Nein, ich zahle sie nicht gerne, aber wenn man gut verdient und eine dumme Röhre hat, das finde ich ganz schwach. Wenn aber so gut verdiente Leute sagen, ja, stört sie dann nicht, wenn du viel Steuern musst zahlen, muss mittlerweile recht viel Steuern zahlen, dann sage ich, ich habe schon Mühe gehabt zum Steuern zahlen im Leben. Eben, gell, gesagt, ja. Aber dann, wenn die Steuerrechnung 800 Stutz war und ich nicht gewusst, wenn ich es auch zahle, dann ist es ein Problem gewesen. Heute, wo ich sehr viel zahle, ist es überhaupt kein Problem. Und es gehört ein bisschen dazu, in einem Staat, wo recht viele Leistungen zur Verfügung stellt, auch wenn ich nicht alles richtig finde. Das andere ist, was mich stört, jetzt habe ich es gerade vergessen, Text repetieren. Das ist leider eine Bedingung in unserem Job, es geht nicht anders. Ein Text
das ist eine Grundlage von deinem Job.
Ja, es ist eine Grundlage, möchte ich das schon noch betonen. Ein Text anlehren, neu lehren, das finde ich nicht so schlimm, aber Text repetieren, da habe ich mir fast so wie so einen physischen Widerwillen.
Also repetieren heisst vor der Aufführung nochmal durchgehen, oder was meinst du?
Ja, also vor der Aufführung, das geht ja noch, dort kann man ja selten den ganzen Text machen, weil es zu lang geht, außer jetzt zum Beispiel beim Sommernachtsraum, da kann ich es vor der Vorstellung machen, dort stört es mich auch nicht so. Da geht es 20 Minuten, aber bei meinem Solo geht es 1,5-2 Stunden, das kann man nicht vor der Vorstellung, das muss man einen Tag vor der Vorstellung oder am Morgen vom Vorstellungstag, und das ist immer so, man muss es machen natürlich, sonst kann man nicht toll spielen, sonst geht man raus, ist irritiert, holpert, stolpert. Und wenn man es nicht macht und man hat ein Problem auf der Bühne, dann hat man ungeheure Schuldgefühl. Denke, du bist eine Flasche.
Schlecht vorbereitet.
Schlecht vorbereitet, selber die Schuld. Schon fliegt man wieder raus, oder? Und wenn man gut vorbereitete Fehler macht, dann kann man sagen, okay, shit happens, das ist nicht so schlimm, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber der Widerwille ist so gross, dass ich wirklich, also es ist der beste Moment für eine To-Do-Liste zu machen, ist beim Text repetieren. Weil man macht alles lieber.
Also die Einkaufsliste zum Beispiel?
Ja, einfach so. Alles erledigen noch schnell, vielleicht noch schnell den Kompost leeren. Und vielleicht, jetzt mache ich doch noch schnell das Bett. Tue noch schnell das Bett zurückbringen, Petflaschen.
Und während dieser Zeit läuft dir der Text durch
den Kopf? Nein, dann musst du natürlich am Tisch machen, ja, und okay, anstreichen, wo hast du einen Fehler gemacht, damit zwei Stunden später die Fehler noch mal anschauen. Nein, man muss eben schon dabei bleiben. Aber Prokrastinieren ist dann wirklich ein Paradebeispiel, was passiert. Aber ja, das sind so die Probleme in meinem Leben und ich finde sie nicht so gravierend.
Okay. Wenn wir gerade bei den Vorbereitungen für Auftritt sind, du spielst im Moment im Schauspielhaus, das hat am 14. März Premiere gehabt, das Sommernachtstraum, eine sehr üppige Inszenierung mit fantastischen Kostümen auch. Auch du hast ein sehr üppiges Kostüm.
Sehr.
Wie lange geht das, bis du da bereit bist für den Auftritt?
Das geht wegen der Maske relativ lang. Es sind 14 Leute. Das ist so wie eine Grossbesetzung im Schauspielhaus Zürich. Auch für die Grösse von dieser Bühne, aber eben auch da für die Grösse von der Maske. Wir haben, ich glaube, 4 oder 5 Maskenbildnerinnen, die uns betreuen. Und sie haben ja jeden 20 bis 30 Minuten. Bei den Perücken haben sie noch ein bisschen länger. Ich habe zum Glück keine Perücke, ich habe nur so eine Eierhut, irgendwie aus Filz. Eine Eiermütze aus Filz. Aber die muss man natürlich auch mit einem Perückenband am Kopf und mit Mädchenspängeli, also der Fachausdruck ist Toupet-Schloss, und Nadeln festmachen und so. Und Schminken ist eine aufwendige Sache. Und eigentlich muss ich 2,5 Stunden, manchmal fast 3 Stunden vor Vorstellung im Theater sein. Ich hatte nachher schon noch Zeit, zum Beispiel zum Text repetieren. Oder ich habe ja auch immer Zeug. Das ist der Vorteil, wenn man Leser ist, oder? Man hat immer etwas dabei, um sich zu beschäftigen. Oder ich kann mit dem Hund laufen. Ich kann einfach jetzt, wenn ich geschminkt bin, nur noch bestimmte Strecken mit dem Hund laufen. ums Schauspielhaus herum, der riesige Hinterhof.
Also du gehst nicht auf den Platz,
nein, raus vorne dran? Nicht wirklich, nein. Sonst denken sie, das Kunsthaus hat wieder irgendeine Aktion oder so. Mhm. Nein, man sieht dann schon ein bisschen gefürchtig aus mit dem Meierhut. Also ich bin so stark geschminkt und mit dem Hut sehe ich so stark anders aus, dass die Face-ID von meinem iPhone nicht mehr funktioniert.
Das glaube ich, ja. Es ist auch wirklich sehenswert, dass mir wirklich gefallen hat an dem Sommernachtstraum, dass es irgendwie schafft, die Traumwelt, von dem, wo in dem Wald stattfindet, wirklich zu evozieren. Es ist eine ganz surreale, irrationale Szenerie, die dort sich langsam aufbaut und dann richtig Fahrt aufnimmt. Und ich habe dir sehr gern zugeschaut, wie du dich in dem Wald und um den Wald herum bewegst und habe aber auch immer das Gefühl gehabt, du staunst total, wo du da hergeraten bist, und habe mich gefragt, ist jetzt das der Lysander, der staunt, dass er im Wald ist, oder der Mike Müller, der staunt, in was für eine Inszenierung er da geraten ist?
Ja, beides natürlich. Ich habe noch nie so eine Inszenierung gespielt, wie in der jetzt von der Pinar Carabalut. Ich habe ja ein paar Sachen gesehen vorher, auch in der Vorbereitung. Es ist ja, dass der Rafael Sanchez und Pinar Carabalut das Haus bekommen haben, das war ja ein bisschen Vorlauf gewesen, wo ich natürlich aus logistischen Gründen eingebunden war, weil ich eng mit dem Raffi geschafft habe in Köln, als Jahr vorher, wo er Interimsintendant war, und die ganzen clandestinen Vorbereitungen, die haben müssen, geheim ist ein bisschen zu viel, aber vertraulich, die sind ja alle bei uns daheim in unserer Wohnung passiert. Und das war sehr interessant gewesen. Und ich wusste, da kommt jetzt wirklich auch neues Zeug auf mich zu. Aber das war natürlich auch ein bisschen die Idee am Ganzen. Mhm. Und ich habe gefunden, Pinar Carabalut macht einen sehr klaren Zugriff auf den Shakespeare-Stoff, auch indem sie das Königshaus eigentlich weglässt, oder? Wo die Rahmenhandlung wäre für die Handwerker.
Was ja auch kritisiert worden ist.
Ich finde es natürlich sehr stark, weil sie packt den Stier bei den Hörnern, finde ich. Sie schwänzt das Thema nicht, und das Thema ist Verzauberung im Wald, Sex und Liebe in allen Formen. Und dort ist der Shakespeare wesentlich versauter als all die schön glätteten Übersetzungen, die wir in den letzten, in meinem Fall, 40 Jahren gesehen haben. Und sie hat eine krassere Übersetzung genommen und einen krasseren Zugriff gewählt und gewisse Sachen weggelassen. Und lässt einfach nichts aus. Und
das den Trieb ein bisschen freien Lauf lassen.
Ja, sagen, der Trieb, einerseits...
Bemerkbar machen
in dem Wald. Es ist ja so, es wird pimpern ohne Ende. Ja. Und der Shakespeare ohne Pimpern ist kein Shakespeare. Zumindest der Sommernachtstraum. Und das hat mir immer schon gefallen bei Regisseurinnen und Regisseuren unterschiedlichster Art, wenn sie das Thema ernst nehmen. Früher beim Pucher, wenn das Thema Krieg war, beim Shakespeare, ist verdammt nochmal Krieg auf der Bühne gewesen. Und ich finde... Was ich gesehen habe von der Pinar in Köln, ist es ein Kafka gewesen, die Verwandlung, schwierig aufs Theater zu bringen, von mir aus gesehen.
Ja.
Und sie hat einfach die Essenz von diesem Text ins Zentrum gestellt. Und das ist, bei der Pinar heisst sie dann schnell mal, ja, das ist einfach jetzt da ihre Vorstellung, wie das soll sein. Aber ich finde, nein, sie nimmt den Stoff wahnsinnig ernst. Und das war auch auf der Probe so gewesen. Und das ist etwas, was ich in der Zusammenarbeit mit ihr unglaublich schätze.
Es tönt danach, dass du dich jetzt sehr wohl fühlst, eigentlich in dieser neuen Funktion, in dem Ensemble. Und wir haben mich aber schon gefragt, wie ist das jetzt? Ich habe es vorher gesagt, du bist eigentlich schon, ich glaube, zuerst mal in den 90er Jahren in der Gessnerallee auf einer Bühne gesehen. Ich weiss aber nicht mehr, welches Stück das war. Aber ich glaube, das ist...
10 Jahre in der Gessner gespielt.
Muss damals gewesen sein. Und du hast aber in der Zwischenzeit ja deine eigenen Stücke, die du machst, die du am Casinotheater entwickelt hast, mit denen du auf Tour bist, da bist ja du auch der Autor oder sicher auch der Co-Autor von diesen Stücken, und das ist ja eben auch eine andere Autorenschaft, und jetzt bist du Mitglied von einem grösseren Ensemble und musst Shakespeare auswendig lernen und repetieren. Wie kommt dir der Wechsel rein? Ist das wirklich ein Einstieg in wieder eine neue Welt, weil du bist ja so eigentlich lange nicht mehr in einem Ensemble gewesen, oder?
Ich bin noch nie in einem Ensemble gewesen. Aber ich bin jetzt erst mal im Stadttheater, und ich bin auch nicht erst mal im Schauspielhaus Zürich. Im Schauspielhaus Zürich schon mehrere Produktionen gemacht als Gast. Zum Teil auch sogar Projekte als Co-Autor, A1 zum Beispiel, mit meinem Bruder zusammen als Dramaturg und dem Raffi Sanchez, wo wir dann noch einen Doc-Film daraus gemacht haben. Neu ist für mich schon, im Ensemble zu sein und auch zu wissen, dass ich jetzt die Leute, die ich die nächsten Jahre zusammen arbeite, wenn es gut läuft, Und im Moment läuft es gut. Zahlenmässig können wir noch zulegen, aber...
Können wir noch drauf.
Ja, aber ja, da können wir sehr gerne drauf, um ein paar interessante Zahlen nachzuliefern.
Gerne, ja.
Andere Zeitungen ignorieren, weiss der Teufel warum. Egal, also, dass ich jetzt... Ich bin jetzt der Älteste beim Sommernachtstraum, oder? Mhm. Das ist für mich ist schon ein bisschen eine neue Situation. Und es ist jetzt nicht so, dass die anderen ständig sagen... bei der Choreografie heißt immer haben wir schon gesagt, Mike, das kommt schon, das wird schon, da musst du gar keinen Kopf machen.
Nein, du musst halt auch tanzen zum Teil und so, oder?
Ich bin der Schlechteste bei der Choreografie, ich bin der am längsten braucht und so, aber ich finde die Zusammensetzung von dem Ensemble grossartig, ich glaube, ich habe noch nie in so einer tollen Truppe geschafft. Und das merkt man auch auf der Probe. Das geht dann sehr schnell. Und die Leute sind sehr frei. Und so eng ein Korsett manchmal ist bei der Pinar, wo ja fast Opern inszeniert, eigentlich, auch der Gattopardo im Schiffbau, ist fast wie eine Oper manchmal inszeniert. Und dann muss man wirklich Abmachungen einhalten. Da steht dort über die Bewegung und so. Und wenn man dann von davon Scheiß machen, lacht jemand am lautesten, Pinar Karabulut. Und die Freiheit, die schätze ich enorm. Ich bin gern Teil von einem Bild, wenn ich immer noch Seich mache. Das andere ist, als Autor, ich meine, die erste Produktion, die wir gemacht haben, die Spielzeit Blösch, habe ich die Fassung gemacht von diesem grossartigen Roman Blösch von Beat Stärchi. Und bin ich jetzt dort Autor gewesen oder nicht? Ich weiss es nicht, ich habe einfach die Fassung gemacht.
Also, sicher eine Art Co-Autor oder ein Übersetzer vom Stoff auf eine Art, oder? Ja.
Eine Umsetzung vom Stoff aufs Theater. Ja. Und wir haben uns immer wieder abgesprochen mit dem Beat Stärchi und haben von ihm eigentlich wirklich unglaublich alle Freiheiten bekommen, die wir wollen, weil er uns auch vertraut hat. Ich glaube, wir haben ihn um den Finger gewickelt, über ein Jahr vor der Premiere oder anderthalb sogar, wo wir ihn besucht haben in Bern und dann sagt er zu uns, was wollt ihr mit meinem alten Buch? Und dann habe ich so Beispiele aufzählen. Und ich sagte, da weiss ich nicht, wie ich es wird, müssen übersetzen, jetzt theatersprachlich übersetzen, in welche Form sie es bringen. Da weiss ich es, das ist ja fast wie eine Filmszene geschrieben und so. Haben so Szenen und Situationen erzählt aus dem Buch. Und der fährt so, wie auch von Strahlen und sagt, aha. Ja, also von dem roten Bleistift hat bis jetzt noch nie mehr geredet. Bei den Filmfassungen oder so, oder? Dann habe ich gesagt, nein, wir werden das Buch erzählen. Und das haben wir ernst genommen und haben so immer wieder abgesprochen mit ihm und hat darum immer sein Platz gehabt, auch wenn er nicht immer alles ganz gut gefunden hat, wenn ich den nachträglich herausgefunden habe. Aber er hat uns alle Freiheiten gelassen. Und das finde ich grossartig.
Jetzt hat gerade die Inszenierung etwas ausgelöst, was ich ein bisschen Zürich-typisch finde. Ich habe so in Basel gelebt, dort ist das nicht unbedingt so, aber kaum hat eine neue Leitung am Schauspielhaus angefangen, wird überall der Finger drauf gehabt, nicht auf das unbedingt, was schön ist und funktioniert und vielleicht in Fahrt kommt, sondern hebt den Finger auf das, wo nicht funktioniert anscheinend. Und gerade das Stück, wo man jetzt davon geredet hat, ist ja, glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist es für 20 Aufführungen im Plan gewesen und es sind 18 gespielt worden und dann ist es abgesetzt worden, weil es nicht so gut gelaufen sei. Und da heisst es jetzt dann gerade, anscheinend macht das Haus etwas falsch, die Leute kommen noch nicht, das hätte ich nur ein bisschen erzählen, was ich in den Medien mitgekriegt habe, die Leute kommen nicht, die Schauspielhausleitung sei zu wenig auf Zürcher zugegangen, dass die jetzt nicht ins Theater kommen. Und ich habe mir in der Vorbereitung zu dem Gespräch da überlegt, ob man den Blödsinn überhaupt soll ansprechen, aber es ist ein Elefant, der im Raum steht, wo ich dich wollte fragen, was ist denn deine Sicht auf das?
Ja, wenn man ein Stück 20 Mal ansetzt und man kann es dann 18 Mal spielen, ist ja das nicht so eine riesige Katastrophe, oder? Es hat noch anderes Zeug, das nicht gelaufen ist, nur habe ich das natürlich am Feuilleton-Chef von der NZZ nicht sagen. Muss ich ja nicht drauf auflöpfen, aber wenn er es selber nicht merkt, merkt es halt nicht. sein Pech. Und natürlich hätten wir uns von Blösch mehr erwartet. Nicht nur mehr Vorstellungen, sondern noch eine bessere Auslastung. Oder? Geld verdienen tut man im Theater mit der Auslastung. Nicht nur mit der Anzahl Vorstellungen, eigentlich eher sogar mit der Auslastung.
Weniger spielen dafür voll, oder?
Ja, ja. Zum Beispiel, ja. Und das kann man ja relativ einfach herausfinden heute, aber das können sie dann immer alles fragen und dann schreiben sie einander Kabis ab. Ich meine, in der Süddeutsch oder in der FAZ ist jetzt gestanden, Blösch sind ein paar wenige Male gespielt worden. Das ist mit 18 Mal halt einfach nicht der Fall, oder? Sie schreiben halt einander auch noch schlecht ab. Und das, finde ich, ist so ein bisschen exemplarisch für die Medienkrise, die wir in diesem Land haben. Außerdem ist Blösch, glaube ich, 5 Mal auf dem Titel von der NZZ wegen dem Schweizerdeutsch. Ich allein mit Foti 3 Mal und dachte, das ist doch einfach Clickbait-Scheisse. Das hätte ich übrigens nennen, was regt mich auf heute. In dieser Welt. Der Clickbait-Shit. Von der Zeitung. Wenn sie einfach einen Titel setzen, Blauwin hat kürzlich auch so einen gebracht, Giacomo Müller über das Ende ihrer Zusammenarbeit. Der Journalist hat uns eine Frage gestellt, ist das eure letzte Arbeit im Zirkus? Und wir sagen, nein, wir haben jetzt einfach gerade nicht etwas Konkretes geplant, aber wir haben ja seit dem Zirkus jetzt auch wieder 2 Sachen zusammen gemacht, oder eins machen wir noch. Vielleicht einzelne Auftritte, vielleicht Specials oder so. Wir planen nicht so deutlich wie ein Verlagshaus. Wobei, man muss sagen, Verlagshaus planen nicht. Die einfach ihren Abstieg und ihre Reduzierungen auf irgendwelche Excel-Sheets ausbreiten. Und der Clickbait-Scheiss, der geht mir manchmal schon auf den Sack. Und da ist es bei Blösch darum gegangen, dass es Schweizerdeutsch ist, oder? Jetzt hat man jahrelang gesagt, es sind deutsche bundesrepublikanische Debatten, die da verhandelt werden. Jetzt kommen wir auf Schweizerdeutsch. Und ja, der Raffi Sanchez, so charmant, dass er ist, hat auch seine Sturheit und hat gesagt, Blösch wird nicht übertitelt. Ich habe gesagt, komm, mach's doch auf Hochdeutsch, weil wir haben viel Schweizerdeutsch drin gehabt, wo ich ja dann auch schon geschrieben habe, ich habe das Buch übersetzt. Holy moly, aus einem Roman ein Stück mal, ist nicht das Buch übersetzen, nur weil es ein paar berndeutsche Sätze drin hat. Und abgesehen davon traue mir das Berndeutsch auch noch zu. Ich habe genug lang Schweizerdeutsch geschrieben, für Bühne und fürs Fernsehen.
Und im Vergleich dazu, das Theater Basel hat das jetzige Ensemble, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der ersten oder in einer von der ersten Saison eine schweizerdeutsche Übersetzung, wo man einen Tschechow gemacht hat. Wunderbares Stück, wo es eigentlich so Tschechow so in die Nähe vom Volkstheater gerückt hat und so. Und dort hat aber niemand eigentlich, hat niemand darüber polemisiert, dass das jetzt so ist.
Ja, weißt du, das ist auch ein bisschen zufällig.
Liegt das daran, dass es du bist? Quasi,
zum Teil liegt es wirklich daran, dass es ich bin. Das hat man jetzt gemerkt bei einzelnen Kritiken, oder? Die sagen, das hat jetzt nichts gebracht, da, Fernsehen. Also, und wieso muss jetzt da als Stadttheater und so? Und dort finde ich, auch die Republik ist das wirklich, dort finde ich, hat es so ein paar Alice Schwarzers von der Kulturkritik, die im Moment unterwegs sind, die sagen, nein, jetzt hat er das gemacht, jetzt kann er nichts anderes machen. I couldn't care less. Ich mache das, was mir passt. Und ich habe immer schon gefunden, in der Schweiz ist es eigentlich grossartig, dass man verschiedenes Zeug machen kann. In Deutschland kann man das nicht, oder? Dort haben wir die strenge E- und U-Unterscheidung, wo natürlich viele KritikerInnen, es sind Frauen in dem Fall, die aus diesen konservativen Kulturkreisen kommen, die finden, das kann man nicht überschreiten. In Deutschland kann ich zum Beispiel Leute, die im Tatort spielen oder noch schlimmere Serien, die kann ich nicht mehr zurück ins Theater. Oder?
Das ist schon gar nicht, und schon gar nicht ein Satiriker ans Berliner Ensemble.
Nein, das geht nicht. Oder? Das finde ich wirklich, ich sehe das nicht ein. Ich finde, man kann alles machen, wenn man sich zutraut und gut, man muss es auch nur erfüllen, wenn man den Kanal ernst nimmt. Oder wenn ich irgendeine Furzidee habe, dann muss ich mir auch überlegen, ist das jetzt 140 Zeichen für auf X? Um jemandem ein bisschen ans Bein zeichnen oder so. Oder jemandem ein bisschen zu provozieren oder ein bisschen dummen Spruch zu machen.
Oder was du gerne oft machst?
Ja. Ich finde, sich streiten gehört zu einer offenen Debatte in einer Demokratie, wie wir sagen. Oder ist es eine Idee für einen Sketch für auf YouTube? Oder ist es eine Idee für ein Stück? Oder ist es eine Serie? Oder ist es ein Spielfilm? Oder geht das am Schluss eine grosse Gala für das Schauspiel aus Zürich? Also man muss sich immer überlegen, welchen Stoff kann man wo irgendwie etwas damit machen.
Also, und du schätzt das, dass man das hier da eben kann. Du sagst, verschiedene Kanäle bespielen.
Also, ich finde natürlich so. Das.
Aber es ist, um es wieder ein bisschen wegnehmen vielleicht von deiner Person, ist es ja eben so, dass jetzt quasi moniert wird, das Publikum bleibt aus. Andersrum sind ja statistisch gesehen sind Zahlen ein bisschen so. Im Moment gehen die Leute weniger ins Theater, als sie noch vor Pandemie gegangen sind.
Ja.
Und sie haben vielleicht lieber anders, haben andere Gewohnheiten angenommen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist es auch so, dass halt der Aboschwund, der passiert ist während der Corona-Zeit, auch wieder schwierig zurückzuholen ist, weil vielleicht das Theaterabo, wo man sich verpflichtet, 5-6 Stück zu schauen in einer Saison, nicht mehr so den Gewohnheiten der Leute entspricht. Liegt das auch an dem? Oder wie lässt ja, du das?
Das stimmt auch ein bisschen, oder?
Ja.
Aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Wir sind angetreten quasi mit dem Versprechen, dass wir das Publikum zurückholen. Und dann müssen wir das auch machen. Und sonst haben wir unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllt. Mhm. Tatsache ist natürlich schon, dass die deutsche Doppelintendanz ein Abonnement versaut hat. Und ich glaube noch nicht mehr, dass die zurückkommen, ehrlich gesagt. Warum und wie es die das gemacht haben, würde jetzt, glaube ich, die Diskussion ein bisschen sprengen. Das
müssen wir nicht machen.
Tatsache, dass sie es gemacht haben, die steht allerdings fest. Und ich sage gerne jetzt, ehrlich, eine Aussage gegen uns. Das Opernhaus läuft, ja, oder? Das läuft wie geschnitten Brot.
Mhm.
Die machen das offenbar sehr, sehr gut. Und das muss eigentlich unser Vorbild sein, im Sinne von, ich kann das schon machen. Wir können einfach Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Opern und Schauspiel sind ja wiederum die zwei verschiedene Sachen. Und es ist unsere erste Saison. Und Entschuldigung, es ist der beste Februar seit 3 Jahren. Und alle die, die jetzt da das Schauspielhaus versuchen abzuschreiben, müssen sich dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen an die Fakten halten. Weil heute ist es auch ein bisschen Mode geworden, dass man einfach seine Meinung verbreitet. Bei den Rechten und Rechtsextremen ist das ganz klar, oder? Dort sehen wir das. Bei Weltwochen und Nebelspalter, die recherchieren nicht mehr. Die haben das Gefühl, ihre männliche Meinung sei obenfüllend und lange journalistisch. Wir müssen es nicht mehr machen. Aber es hat jetzt auch ein bisschen um sich gegriffen, oder? Und ich finde halt, immer, schaut wirklich die Zahlen an und dann, wenn die Zahlen wirklich schlecht sind, und sie sind im Herbst schlecht gewesen, schlägt kein Geiss weg. Es ist ja nicht nur blöd, wo unter den Erwartungen geblieben ist, es sind auch noch andere Sachen, die unter den Erwartungen geblieben sind. Warum es das so ist, ich bin auch ein bisschen
ratlos. Man kann ja etwas mal einen Moment Zeit lassen, oder?
Ja, muss man.
Neu anfangen, ist halt so, oder?
Ist halt so, oder? Ich meine, der Sommernachtstraum läuft im Moment fantastisch, oder? Dann ist auch moniert worden, dass meine Solostück, das ich wieder gespielt habe, das sind alles Zusammenarbeit mit dem Co-Intendant Raffi Sanchez, das ist jetzt nicht irgendwie aus der Mottenkiste
geholt. Einfach eingekauft.
Nein, die sind natürlich auch nicht voll im Pfau, allerdings habe ich es halt auch schon 40 Mal gespielt im Millers und das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Und wir haben das auch gemacht, weil wir einfach noch zu wenig Repertoire haben am Haus, um die Hütte zu füllen, dass etwas läuft. Meine Solos sind natürlich auch dreckbillig. Oder da brauchen wir nicht eine ganze Mannschaft hinten dran, sondern einen am Licht, einen am Ton, mein Techniker, den ich selber zahle, und einen Inspizientin. That's it. Salilas. Das ist günstig, oder? Da kann man die Hütte günstig bewirtschaften. Also, wir sind sehr wohl darauf bedacht, ökonomisch zu geschehen an diesem Haus. Und wir arbeiten alle recht viel. Wir machen auch das Rahmenprogramm, was uns in der Republik als mickrig bescheinigt worden ist. Machen wir sehr viele Sachen selber. Pinar, die super moderiert, unsere Chefdramaturgin Hanna Schünemann, die die Abonnenten pflegt, alle 5 Wochen mit einer Sonntagsveranstaltung, sehr toll moderiert, wo alle Produktionen sich vorstellen können. Also, wir sind fleissig und ich finde die Veranstaltungen, oder ich moderiere auch verschiedene Formate und Veranstaltungen, also wir geben uns wirklich Mühe, das Publikum zu holen und wir hoffen, dass also im Februar zumindest hat es bereits ein bisschen gefruchtet.
Also und ich glaube, es ist vielleicht im Theater schon so, wer genau Bescheid will, wissen, was da wirklich läuft, der muss es auch wirklich schauen, weil sonst kann man nämlich auch gar nicht wirklich mitreden. Jetzt möchte ich aber ein bisschen einen ganz anderen Blick noch einführen, nämlich Frage, wie bist du eigentlich zum Theater gekommen? Wo hat das angefangen? Bist du aus einem sehr kulturaffinen Elternhaus, wie viele, die zum Beispiel im Theater denn als Erwachsene landen oder in der Kunst? Oder wie ist das passiert?
Ja, das sind ja meistens verschiedene Faktoren. Ich komme sicher aus einem kulturaffinen Elternhaus. Ich würde es, oder habe es auch schon als aufsteigendes Bildungsbürgertum bezeichnet. Meine Mutter ist Dekorateurin, hat nicht dafür studieren als Gewerbletochter. Mein Vater hat so knapp das Lehrerseminar machen mit Stipendien und Schulden machen beim Staat, als einziger von diesen 6 Kindern von einer armen Arbeiterfamilie. Und für meinen Vater ist das Theater und die Literatur immer eine Fluchtmöglichkeit gewesen und auch eine Möglichkeit, sich selber zu bilden. Meine Mutter ist auch eine Leserin. Meine Mutter ist eher Oper und Operette und klassische Musik. Und ich bin natürlich schon früh ins Theater als Zuschauer und ich bin dann am Zalten, habe ich ein Billett bekommen von Kantilehrer, was aber noch mal kann, aber natürlich nicht gegangen. Und dann hat mein Vater mal gesagt, du musst nicht aufhalten ins Theater. Ich habe gesagt, ja, aber weißt du, gratis Karte. Ich gesagt, du musst auf Basel. Theater musst du nicht in die Provinz schauen, musst in die Stadt. Ich sagte, ja, aber dann muss ich den Zug zahlen und das Billett. Und
so. Also, da bist du 16 gewesen, oder?
Ja, früher noch 15. Ja, ja. Ich sagte, ich zahle das. Er muss in die Stadt. Und das finde ich, das war ein weiser Entscheid gewesen, weil Basel hat dann zu dieser Zeit, jedes Theater hat ja Blütezeiten und ein bisschen laue Phasen. Aber das junge Theater in Basel, das heute noch wichtig ist und wo übrigens auch viele Leute jetzt, ein paar Leute, die im Ensemble sind, sind daraus so, die Lorena Hanschin, 30, also halb so alt, weniger als halb so alt, als ich im jungen Theater gewesen. Der Raffi Sanchez war im jungen Theater gewesen. Das war für viele Leute sehr wichtig gewesen. Und zu meiner Zeit hat dort Dani Levi gespielt. Und die haben so freche Jugendstücke gespielt aus Berlin, oder? Und ich, mir ist der Laden da unten gewesen. Ich dachte, was? So Zeug kann man machen auf der Bühne. Und habe natürlich auch von Schule Theater spielen. Und das ist auch Glückssache wieder. Das Alte an der Kante. Das ist der Fritz H. Dinkelmann. Autor und Journalist hat mit uns Zeug gemacht. So also Szenen oder sphärische Sachen auch. Und ich später in der Gästenallee, schon viel später, 15 Jahre später, so gesehen, ah, das haben wir jetzt Alte an der Kante schon gemacht. Der Peter A. Bloch hat das geleitet, das Kanti-Theater quasi. Und wir haben dort einfach sehr freies Zeug gemacht. Und man muss auch ein bisschen das Glück haben, dass man an Leute heranläuft, wo einem so Weg zeigen
kann. Das sind jetzt eigentlich zwei wichtige Stichworte. Wenn ich Schauspieler oder Theaterleute Biografien anschaue, dann kommt eigentlich ganz oft das. Entweder ist in der Schule jemand, der sehr engagiert und gut, ja, also, wo das leidenschaftlich macht, oder es gibt eben die Institutionen wie die Jungen Theater, wie das Junge Theater Basel, oder so Format gibt es auch an anderen Orten, auch in Graubünden zum Beispiel, wo es eben so ist, dass da Leute quasi mit dem Theatervirus angefixt werden. Jetzt hast du aber ein bisschen einen speziellen Weg, bist du eigentlich gegangen, du bist eigentlich, dein gelernter Beruf ist eigentlich Philosoph.
Ja, das ist ja kein Beruf. Gelehrt ist richtig, aber Beruf ist es nicht.
Oder vielleicht eine Berufung. Und du bist aber als Schauspieler hast du nie eine Theaterschule, eine Schauspielschule besucht, sondern du bist eigentlich Autodidakt. Ich möchte jetzt zuerst eigentlich auf deine Grundausbildung zurückkommen, auf die Philosophie. Du hast, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, du haltest den Rekord an Semester an der Uni Zürich im Philosophiestudium. Du hast sehr lang studiert.
Viel zu lang.
Warum bist du in Philosophie und was hat dich dort so lange gehalten?
Ja, also es hat mich nicht so lange gehalten. Ich habe einfach sehr viel Zeug nebenbei gemacht. Oder? Das war ein bisschen das Problem. Philosophie war das Einzige, was mich mit 20 interessiert hat. Und ich habe mein Hauptfach nie gewechselt. Das ist eigentlich immer außer Frage gestanden. Ich habe Nebenfächer oder das Nebenfach gewechselt. Nicht zuletzt, weil mir Professoren weggestorben sind, weil ich so lange studiert habe. Dann musste ich natürlich pragmatisch entscheiden und ein Nebenfach nehmen, das ich easy noch anhängen konnte. Ich habe immer geschafft, meine Eltern haben mich schon unterstützt, aber ich habe immer geschafft, zum Studium finanzieren.
Als was?
Ja, am Anfang noch im Taxi. Stauindustrie, Bootsinstitut, Treuhandbüro, Irgendwann konnte ich noch von Schule gehen. Das war natürlich am lukrativsten, ja. Zahlenmässig. Englisch unterrichtet, immer am Morgen früh, weil die Lehrer haben gesagt, ja, wir wären froh, wenn wir nicht so früh aufstehen müssten. Und dann am Morgen früh Schule gehen, zwei oder drei Lektionen, und bin nachher an der Uni. Oder auf Probe. Ich habe immer ein bisschen gemischelt.
Frieda trifft läuft bereits seit August 2023. Und wir haben noch längst nicht alle Gäste getroffen, die wir zum Gespräch laden möchten. Damit dies weiterhin möglich ist, kannst du uns unterstützen. Auf friedemagazin.ch den Spenden-Button drücken und los geht's.
Zum Philosophie bleiben, was hat die... Das ist ja ein ganzes Witzgebiet, aber was oder welche Philosophin oder Philosophen haben die am meisten interessiert oder vielleicht auch, kann man sagen, prägt vielleicht auch?
Ja, das ist bei uns, das ist immer ein bisschen bedingt natürlich von den Professoren oder Professorinnen. Bei mir waren es einfach nur Männer, die Hochschullehrer sind. Philosophie, du hast es gesagt, ist ein wahnsinnig breites Feld, ein Witzfeld. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man von Philosophie studieren. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen strukturierter, als wo wir das gemacht haben. Und es sind bei mir aber eigentlich immer ein bisschen ähnliche Felder geblieben. Das eine ist natürlich die Aufklärungsphilosophie, weil du musst irgendeine Epoche musst schon ein bisschen gründlich machen, sonst geht es nicht im Hauptfach. Später dann ist dann schon auch noch ein bisschen die antike Philosophie dazugekommen, weil sonst kann man politische Philosophie eigentlich nicht betreiben und nicht verstehen im historischen Zusammenhang. Und dann ist es eine Form von Ethik, würde ich sagen, die dann im 21. Jahrhundert, 20. 21. Jahrhundert wichtig geworden ist, dass sie so ein bisschen die amerikanischen Gerechtigkeitstheorien, wo ja aber sehr viel europäisches Denken verbinden, oder? Also, wo sehr viel zusammenkommt auf eine sehr interessante Art und Weise, wo auch ökonomische Theorien zusammenkommen. Ich bin dann mit der Zeit auch bei den Juristen Philosophie hören, oder Rechtsphilosophie, wo man Recht setzt. Was heisst das philosophisch? Also Philosophie eignet sich...
Also wie entscheidet sich, was Recht und Unrecht ist zum Beispiel?
Man setzt Recht, oder? Und das gilt dann. Das ist natürlich sehr willkürlich und sehr zivilisatorisch. Oder ist es kulturell? Ne? Das muss man entscheiden. Und man muss auch entscheiden, dass man da eine Setzung macht. Aus dem Nichts raus quasi. Und das kann man dann religiös begründen. Oder man kann es eben aufklärerisch begründen. Oder man kann es anthropologisch begründen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und das habe ich immer sehr interessant gefunden, dass Philosophie eigentlich fast ein bisschen ein interdisziplinäres Feld ist. Und gleichzeitig ist das auch die Schwierigkeit, wenn man sich gottlos verlieren kann.
Das hast du dir ein bisschen, aber...
Nein, ich habe einfach zu lange studiert. Nein. Ja. Ich hatte dann den Vorteil, als ich abgeschlossen habe, dass ich relativ zügig abschließen konnte. Eigentlich hätte ich ja schon 2-3 Jahre früher abschließen können. Ich habe mich dann ein bisschen aufgeregt über mich. Mir ist eigentlich wirklich eine Seminararbeit versandet, die ein bisschen schwierig war, was oft das Problem ist bei Seminararbeiten oder später auch bei Leitzarbeiten, heute eine Masterarbeit, dass man sich ein zu grosses Thema setzt. Mhm. Und dort braucht man dann eben Profs und gute Assistenten, die einem sagen, du musst jetzt hier nicht eine Habilitation schreiben, du machst jetzt hier nur ein Litz oder ein Master.
Das ist noch nicht das Lebenswerk.
Du musst dich mal ein bisschen beschränken. Dann kannst du es nämlich auch in einem 3/4 Jahr abgeben.
Was war das Thema von dieser Arbeit?
Bei mir war es Jean-Jacques Rousseau gewesen, vorwärts zum Bürger, zurück zum Menschen.
Sehr schön, okay, ja, sehr schön. Jawohl. Du hast dich aber dann eben nicht für, was ja dann viele Philosophen oder viele oder einige, ein Weg, den man kann machen kann, wenn man das studiert hat, man kann quasi in Bildung, also man bleibt quasi im universitären Bereich oder die ganz wenige haben das Glück, dass sie vielleicht ein Medienformat machen oder so, das dort ausleben, aber sonst ist das schon schwierig. Du hast parallel dazu aber angefangen in Zürich, Theaterspiel und bist in der freien Szene eigentlich unterwegs gewesen. Ist das einfach, bist du da einfach mal eben als nicht ausgebildeter Schauspieler, ist das einfach aus dieser Szene, aus Bekanntschaften heraus entstanden, dass du dann, weil in der Gästerallee auftrittst, und dann schon quasi in einem professionellen Format, in einem richtigen Theater auftreten? Was?
Ja, also ich habe natürlich in der Kante schon mit zwei älteren Freunden von mir, die aus der Kante gekommen sind und schon studiert haben, haben wir eine Theatergruppe gegründet. Jugendtheatergruppe Alten hat sich die genannt, bis man dann gemerkt hat, dass man die Jugend ist jetzt ein bisschen, es stimmt einfach nicht mehr. Immer noch meine Freunde, bis zum heutigen Tag. Und dort hat sich so ein Kreis gebildet. Sie waren ja nicht, nur wir drei gewesen, sondern sie ein paar dazugekommen. Und der Kern von denen sind ja heute noch meine Freunde zu Alten und betreiben das Theaterstudio Alten, ein Kleintheater. Und wir haben so freie Produktionen gemacht, so ein bisschen schwach subventioniert. Und haben auch nicht so recht gewusst, wohin das führt. Das ist einfach immer wie grösser geworden. Logistisch haben wir es zum Teil vielleicht auch ein bisschen überlüpft. Das gehört auch ein bisschen zu der freien Szene, wo man merkt, jetzt stimmen die Strukturen nicht mehr. Entweder werden wir jetzt wirklich professionell oder wir lassen es sein. Und heute sind die Leute Veranstalter, die das Theaterstudio Alten betreiben, wo ich auch immer noch meine Tryouts mache und so. Und dann somit, ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, so etwa um die 30 herum entscheidet sich bei vielen, was mache ich jetzt beruflich? Mache ich nochmal eine Weiterbildung? Oder gehe ich den akademischen Weg? Bringe jetzt auch ein Beispiel von uns. Oder versuche ich das mit dem Theater? Das war bei mir halt so gewesen. Und das ist eigentlich nach dem Litz, wo ich in der Gästenallee anfange spielen. Und dann bei verschiedenen freien Gruppen. Dann habe ich aber, das hat vom Geld her natürlich nicht gelangt, dann habe ich immer noch Schule gegeben nebendran. Mit der Zeit in Berufsschule gegeben.
Und hat es so etwas wie eine Initialzündung gegeben? Oder so ein bestimmtes Erlebnis, wo du gesagt hast, so, jetzt, ich bleibe auf der Bühne.
Du meinst eine religiöse Erfahrung, die ich auf einer Gletscherspalte gedacht habe?
Aber es gibt es zum Teil bei Künstlern, dass es ein Erlebnis gibt oder so, wo einem wirklich irgendwie dazu bringt, dass man sagt, das ist das, was ich, oder dass man mindestens mal merkt, das ist das, was ich muss machen, sonst werde ich nicht zufrieden. Oder so.
Nein, ich habe eigentlich lange gedacht, während dem Studium, dass ich vielleicht Dramaturg werde, irgendwie in einem Theater oder so, aber ich habe einfach nicht so, ich bin auch eine Generation, die recht sorgenfrei aufgewachsen ist, muss ich sagen. Ich bin Jahrgang 63. Unsere Eltern hatten ziemlich Druck gehabt, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, ein Auto, zwei Auto. Das ist ein Zitat aus meinem Stück Klassentreffen. Aber bei uns war es halt so gewesen. Und ich hatte den Druck nicht gehabt. Meine Eltern haben vermutlich einmal gefunden, du bist ein kleiner, arroganter Sieg. Und vielleicht stimmt das auch in gewissen Bereichen. Mir war es nicht so wichtig gewesen. Und zwar nicht, weil ich so ein vergeistigter, cooler Sieg bin, der sagt, Geld sagt mir nichts. Ich habe Geld immer wichtig gefunden, um mein Überleben, um mein Leben zu finanzieren. Ich habe natürlich durch das Spiel in der freien Szene auch viel Zeug und das lange Studium auch viel Zeug verzichtet. Ich bin nicht reisen, bin nicht Skifahren und so. Alles nicht so schlimm.
Andersrum hätte man in den 80er, 90er Jahren noch viel billiger können wohnen in Zürich zum Beispiel.
Ja, ich habe dort zahlt gewohnt, noch billiger.
Ja, genau. Also es hat ja dort schon einen Unterschied gegeben in dieser Generation.
Das ist so. Aber auch die Aufstiegsgeschichte haben unsere Eltern gemacht. Oder? Die haben wir sind auch etwa gleich alt, oder, schätze
ich. Ich werde 60 nächstes Jahr.
Also du bist noch ein bisschen jünger. Aber nein, es ist so die Zeit, wo es obsi gegangen ist. Und irgendwann hast du gedacht, ja, wir haben ja auch alles können studieren, oder? Also uns hat man nicht gesagt, du musst das und das machen. Gut, ich komme wirklich aus einem sehr liberalen Elternhaus, wo man auch gesagt hat, du musst das selber entscheiden für dich. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht haben dürfen, ist Polizist werden. Das hat mein Vater nicht verlitten, aus irgendeinem Grund. Mein Vater hat ja das Leben lang beim Staat geschafft. Aber der Solothurner Freisinn war eben immer auch ein bisschen anarchistisch gewesen.
Er war beim Freisinn gewesen?
Ja, also nicht, wir haben mal in der Ortspartei gewesen, aber solothurnisch. Das ist mehr wie St. Galler Freisinn, sicher nicht wie Zürcher Freisinn. Oder der Staat hat ihm gesagt, Schucker, das Allerletzte. Gielen, den habe ich auch so gering, wenn du das machst.
Okay.
Wir haben herausgefunden, weil er einfach so viele Bussen bekommen im Auto von der Polizei. Ja. Er hat sie, glaube ich, so gehasst. Aber,
das ist die einzige
Vorlage. Ja, wir haben alles können machen und das ist auf eine Art toll und birgt auch das Risiko, dass man sich halt dann auch ökonomisch ein bisschen verliert. Und ich habe das Glück gehabt, dass irgendein ist, wenn man als Solokomiker unterwegs ist, verdient man viel Geld. Die Leute, wenn du immer am Fernsehen machst, den Tick, zapfen, oder? Das stimmt nicht. Das Fernsehen ist gut zahlt.
Also die Soloprogramme sind für dich ökonomisch, vielleicht auch inhaltlich, wichtiger als deine Engagement beim Film?
Finanziell schon, ja. Aber ich meine, das Fernsehen hat natürlich auch dazu geführt, dass der Name bekannter wird, oder? Es gibt ja auch die rechte Bubble, wirft mir ja vor, ohne Fernsehen wäre ich nichts. Da musst du dann mal sagen, ja, weißt, du musst auch
vielleicht
gewisse,
ist es auch umgekehrt.
Ja, du musst auch noch gewisse Sachen mitbringen, das kannst du Fernsehen machen. Weißt, du musst vielleicht auch so und so oft auf der Bühne gestanden sein. Und auch, du musst auch ein paar Mal erlebt haben, wie der Drasch auf Grundeis geht. Das gehört aber auch ein bisschen dazu. Und das kannst du eigentlich nicht unbedingt beim Fernsehen lernen.
Also Arsch auf Grundeis gehen heisst, dass es wie künstlerisch nicht mehr weitergeht, nein, oder dass
das
niemand mehr kommt schauen.
Nein, so schlimm wird es jetzt nicht. Aber dass bei einer Produktion das einfach Scheiter ist, oder? Und dass du stirbst auf der Bühne, sagt man so, dass du einfach, dass du die Tosche hast und es ist ein Scheiß, was machst.
Oder? Und merkst, es funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Ja, okay.
Aber es gehört auch dazu. Ich sage dir immer, es ist bei uns ja nicht so schlimm. Oder? Wir sind nicht Kleinkinder. Die Tochter von einer Freundin von mir ist Kleinkinderchirurgin. Die hat einen Eltern an der Scheibe, die bangen um ihr Kind. Wir verkacken höchstens eine Vorstellung. Das ist einfach nicht so tragisch. Mhm.
Aber schon der Rest davon, Theaterauftritt, Liveauftritt, Soloauftritt, auch so als wirklich Schule, um genau können, das andere machen.
Ich glaube schon, wobei ich wäre so mittlerweile auch vorsichtig aus technologischen Gründen, oder? Es gibt ja mittlerweile Komiker, Komikerinnen, die eigentlich über Videos anfangen, was sie selber produzieren und eine tolle Fingerfertigkeit gewinnen dabei und sehr lustig sein und erst dann auf die Bühne gehen. Ja. Das gibt es auch.
Also quasi aus dem geschützten Raum von YouTube.
So geschützt ist, ist
der nicht. Weniger geschützt.
Nein, der ist recht unbarmherzig, finde ich. Ja. Nein, aber es ist doch toll zu sehen, dass Leute, die irgendein Medium finden, das kann halt auch YouTube-Videos sein mit Jump Cuts, oder mit Fackschnitt, wie wir früher gesagt haben, heute ist der Jump Cut ja ein ästhetisches Medium, wobei vielleicht überlebt sich der dann auch irgendeinmal. Wir haben ja noch so super geschnitten, oder, von erste, zweite, dritte Kamera. Und so. Aber das ist interessant, zum sehen, dass jetzt junge Leute kommen, grosse Talente mit wunderbaren Ideen, die jetzt nicht der Ochsenweg über die freie Szene machen, wo anders herkommen. Und ich habe immer gefunden, es ist egal, woher es jemand kommt, wenn er etwas kann und ein bisschen ehrgeizig ist und bereit ist für Zusammenarbeit. Ich rede von mir. Ja. Weil am Anfang haben sie bei mir auch gesagt, in der Gästerei, was ist das für einer von Alten? Wieso haben wir noch nie etwas gehört von dem? Ich habe gesagt, ja, ich komme von Alten. Ich bleibe dort auch wohnen im Fall. Ich möchte gar nicht meinen, ich komme nie auf Zürich leben. Ich habe es natürlich auch irgendwann gespannt.
Genau, du lebst schon jetzt in Zürich.
Ich bin sogar Zürcher geworden. Ich habe mich sogar einbürgern
lassen. Jawohl. Solange ich Polizist geworden bin, ist das eigentlich alles in Ordnung.
Nach dem Podcast da gehe ich auf die Stadtpolizei, gehen wir den Vater von Peugeot besuchen. Der Figaro ist bei der Stadtpolizei Zürich ein Datenträgersuchhund.
Ein Datenträgersuchhund? Ja, also wenn ich meine Festplatte verloren habe, dann findet er die, oder?
Ja, wobei sie kommen nicht, wenn sie du verloren hast. Sie kommen, sie kommen, wenn du Kinderpornografie drauf hast und es nicht zugehst. Ja, dann kommen sie mit dem Figaro.
Okay. Also der Vater vom Besche von deinem Hund schafft bei der Polizei.
Das ist ein
Polizist.
Also hat sich
das jetzt doch ein bisschen liegen. Vielleicht noch ein bisschen etwas zu dem Strang von deiner beruflichen Tätigkeit, wo eben du hast vorher gesagt, du bist als Komiker unterwegs, als Satiriker. Eigentlich seit der ersten Wahl von Donald Trump hört man eigentlich meistens Satire, hört man das sehr oft oder wird oft diskutiert. Satire hat langsam einen schweren Stand, weil die Wirklichkeit jede satirische Fantasie eigentlich fast schlägt. Empfindest du das auch so, dass es schwieriger wird, wirklich lustig zu sein?
Ich halte es für eine Ausrede. Ja. Also, es wird ja immer gesagt, die Umstände müssen möglichst schwierig sein, dann ist es gut für die Satire, oder? Das hat man bei den Diktaturen im europäischen Osten behauptet. Oder es muss möglichst katholisch und streng sein, wie in Bayern und Österreich. Da gibt es lustige Kabarettisten.
Also, dass man eine klare Angriffsfläche hat.
Ja. Ich meine, man muss sagen, im Beispiel von Bayern und Österreich stimmt, dass die einfach wahnsinnig gute, lustige Leute. Mhm. Und natürlich können sich die reiben an etwas. Aber beim Trump muss man noch sagen, irgendwann kann man sich vielleicht nicht mehr reiben dran. Und für uns Schweizer ist es ein bisschen die Schwierigkeit, dass Aussenpolitik, da können wir noch lange grosse Güte haben. Also, es ist ein bisschen Wurst, oder? Es interessiert sich niemand für unsere Aussenpolitik. Wir haben auch lange keine gehabt. Also, so als Seitending. In Berlin hat ja die Schweiz nicht eine Botschaft eröffnen, sondern nur ein Konsulat im Hitler-Deutschland. Oder? Die Nazis haben dann die Schweiz gezwungen, eine neue Botschaft zu bauen, die dann zum Glück verbombt worden ist. Darum hat es jetzt die schöne Alte, das sind die Einzigen, die noch geblieben sind. Aber die Schweiz ist nicht gut im Repräsentieren auf dem internationalen Parkett, ganz einfach, weil wir zu klein waren. Hat man jetzt so gesehen, in Amerika, man muss dem Kindskopf goldige Uhren und Goldbarren bringen. Und dann geht es wieder ein Zeitchen. Aber dann haben wir etwas damit zu tun. Aber sonst haben wir mit Amerika und dem Irakkrieg nicht wahnsinnig viel zu tun. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei diesen grossen Themen. Aber wenn man jetzt schaut, was die Amerikaner machen, über die neuesten Entwicklungen jetzt, wo man nimmt, beim Trump denkst du immer noch, aber jetzt läuft es nicht, oder? Jetzt hat er es fast zum Überlaufen gebracht.
Im Moment hat man das Gefühl, oder?
Ja, aber das stimmt nie, oder?
Es hat noch nie gestimmt.
Ja, aber es war von Anfang an so gewesen, es hat noch nie gestimmt. Oder? Aber natürlich kann man auch über solche Sachen Satire machen und es ist nie so, dass die Wirklichkeit Satire wiederholt. Die Aufgabe von der Satire ist, im tagesaktuellen Bereich jetzt, etwas mit dem zu machen, was auf dem Tisch liegt. Und wenn man sagt, wir können nichts mehr machen, denke ich, ja, dann würde ich auch aufs Raff. Dann würde ich den Job wechseln. Es gibt immer etwas zu machen. Aber es heisst nicht, dass man immer tagesaktuell sich muss satirisch mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Blösch ist für mich auch, hat für mich auch satirische Teile, wenn man das Buch liest. Und das Buch ist jetzt doch schon, es ist, glaube ich, rausgekommen in den 80ern. Mhm. 84, 83, was Fleischkonsum und so angeht, was Umgang mit Ausländern, mit sogenannten Gastarbeitern angeht, was die Bauernhofidylle angeht, sehr viele satirische Sachen, die einfach nicht als Satire kennzeichnen. Es ist auch ein sehr lustiges Buch, so traurig, als es auch ist. Und es ist nicht nur dort Satire drin, wo Satire draufsteht, und es ist auch nicht nur dort Komik drin, wo Komik draufsteht. Man kann sich das muss sich halt jede und jeder selber suchen, finde ich.
Ist das für dich jetzt eigentlich ans Theater gehen, eben vielleicht das Handwerk können in einem ganz anderen Rahmen pflegen, eben in dem man ein 40 Jahre altes Buch nimmt und das ganze Wissen, wie Humor und Satire könnten die funktionieren, dass man das dort einbringt, das ist etwas anderes als eine wochenaktuelle Sendung machen, wie du sie jahrelang mit dem Victor Jacobo gemacht hast. Ist das jetzt eigentlich ein bisschen ein Erholungsraum fast? Weil ich stell mir das wahnsinnig anstrengend vor, wöchentlich dann können die richtige Pointe bringen.
Ja, das ist sehr anstrengend, aber das ist auch ein toller Job gewesen, oder? Also, ich meine, uns hat man 9 Jahre lang nie reingeredet. Wir haben immer wieder mal eine schlechte Sendung gemacht und dann, wenn man eine schlechte gemacht hat, sagt man sich, hey, also nächste Sonntag müssen wir Kopf durch. Jetzt müssen wir wieder einen bringen, oder? Also, okay. Jetzt müssen wir besser sein.
Und okay, aber da muss man Lust auf den Druck haben, oder?
Ja, natürlich, den Druck muss man wählen. Ja. Oder? Aber wenn man auf die Bühne geht, sucht man sich ja auch ein bisschen den Druck. Der Victor und ich haben immer gesagt, wir sind ein bisschen Rampensäu, oder? Wir wollen das auch, wir wollen es auch ausstellen. Es gibt auch eine Bühneneitelkeit, die braucht man, dass man in diesem Druck auch noch davon nochmal Kraft aufbauen. Und das gibt es auf eine ganz andere Ebene, gilt das fürs Theater auch, oder? Wenn man bei einer Generalprobe vielleicht merkt, da und dort könnte es also noch ein bisschen mehr Luftzug verleiden. Und nachher bäumt man sich quasi auf und bringt die Höchstleistung, die im Moment möglich ist. Das ist sehr toll. Das ist auch immer ein Ensemble, kann sich gegenseitig abreißen, indem man es einfach ganz leise verschnurren. Da braucht es nur eine oder einen, der reinfährt mit dem gestreckten Bein und laut spielt und zuckt zusammen. Der Kopf hat noch. Und dann läuft man sich wieder auf gleichzeitig. Oder? Das sind Dynamiken. Und ich finde das spannend. Ich glaube aber auch, das gibt es auch in anderen Berufsfeldern, wo man in Teams zusammen schafft.
Dass genau so Dynamiken überspielen und dass es so Generalproben, Energien, die braucht, oder?
Braucht es. Braucht Druck und dann Okay, braucht es natürlich auch Erholung. Und man kann nicht permanent Druck aufsetzen, oder? Hat man bei der CS gesehen, wie die ihre Leute scheiße behandeln und sich Boni abzügeln ohne Ende und am Schluss ist die Bank kaputt. Das ist eine schlechte Dynamik.
Da redet wieder der Mike Müller, der eigentlich auch gern tut, so ein bisschen schimpfen und auch eine klare Haltung, klare Kante zeigt.
Nein, aber das sind die, die uns jahrelang erklärt haben, wie unser Land müsste funktionieren. Die huren Künstler haben keine Ahnung von Kultur und so, oder? Ja, unsere grossen rechten Blätter werden von Oligarchen geöffnet. Und man weiss nicht genau wer, aber sicher nicht durch Verkäufe. Das ist einfach mal klar. Und dass die uns immer gesagt haben, wie die Wirtschaft funktioniert. Ich bin kein Wirtschaftsvertreter, aber nach so vielen Jahren im Theater, wo ich mein Zeug, meine Solosachen auch selber produziert habe mit meinem Geld und selber müssen geschehen.
Also durchaus auch ein Unternehmer, nicht nur
ein... Heute ist ja jeder ein Unternehmer, der das Telefon nicht selber abnimmt, sind wir ehrlich. Oder bei der SVP ist jeder Fotzu-Anwalt ist Unternehmer, der irgendeine schlecht zahlte Assistentin hat, die ihm das Telefon abnimmt. Also der Unternehmerbegriff ist in der Schweiz völlig überzogen. Ich fühle mich nicht als Unternehmer, ich muss vielleicht gewisse unternehmerische Entscheid treffen. Ich bin wenn schon eher ein Gewerbler, aber das ist ja nicht so modern, oder? Und da ist man auch mit dem blöden Gewerbverein verglichen, wo einfach eine konservative Organisation ist, die nicht so checkt, wie es heute läuft. In der Stadt sind ja die Unternehmer, die Gewerbler, die ich kenne, die haben ja kein Problem mit dem Mindestlohn, die haben ja kein Problem mit Windenergie oder mit Elektrofahrzeugen oder auch nicht mit Parkplätzen. Und der Gewerbeverband ist ja dort einfach so ein ganz konservative Surrogat von der SVP und von der FDP. Eine uninteressante Position. Gut.
Weil da könnten wir eigentlich gerade weitermachen. Ich spüre jetzt auch wirklich eine grosse Lust, wenn du so Sachen so prägnant formulierst. Vermissest du jetzt das nicht im klassischen Theater? Dass eben, also du kannst ja dort nicht so... Jetzt über den Gewerbeverband herziehen.
Mache ich auch mit unseren Nachbarn rund ums Theater. Nein, aber es stimmt. Ich kann tagespolitische Sachen oder so kann ich dort in dem Sinne nicht unterbringen. Aber die Aufgabe, die ich am Schauspielhaus Zürich habe, jetzt nicht als Schauspieler, sondern als Autor oder Fassungsmacher, ist herausfordernd genug, für das man Zürich
um es vielleicht geschwind klären, du bist als Schauspieler engagiert, aber auch als jemand, der immer wieder Fassungen von Stück schreibt. Also, das ist schon fast eben der Dramaturgenjob, den du schon
auf eine Art,
mal hast wollen haben. Oder fast
hättest, wobei dort habe ich noch nicht so genau gewusst, was ein Dramaturg, Dramaturgin macht.
Ja.
Und wenn ich sehe, wie aus unsere Dramaturginnen krampfen, muss ich nachträglich sehen, das hätte ich sicher nicht wollen. Aber ich mache eine Überschreibung von Stücken, eine Bearbeitung von Stücken oder ein ganz neues Stück. Also das ist herausfordernd genug, muss ich sagen. Das Einzige, was ich von der Sendung vermisse, ist, dass wir am Donnerstagmorgen zusammengekommen sind, die ganze Redaktion oder ein Teil von der Redaktion, Victorie und Domenico Blass, unser Headwriter, mit 3 Inputter und wir haben geredet darüber 1,5 Stunden, was ist die Woche wichtig. Und das ist aber ein menschlicher Umgang, oder? Dann hast du irgendwie 9 Schnurri oder Schnurrinnen, sie waren auch dabei gewesen. Und schaust, und wenn du gut bist, kannst du fast die Sendung bauen. Thematisch.
Hast du es eigentlich schon?
Ja, einfach thematisch.
Dramaturgie schon gemacht.
Ja, ist noch nicht gefüllt, aber du kannst so das, auf das konzentrieren wir uns. Abgesehen von den Einspielen, weil die musst du am Dienstag, Mittwoch festlegen, weil sie ja am Freitag musst drehen, da kannst du nicht erst am Donnerstag darüber reden, weil du musst sie noch schreiben und organisieren. So, das habe ich immer sehr, sehr lustig gefunden und das habe ich auch gefunden, das finde ich auch heute noch lustig auf X, wobei die Plattform läuft langsam aus, habe ich das Gefühl, mit dem Besitzer. Ich meine, meine Reichweite wird aus irgendwelchen Gründen beschränkt auf dieser Plattform. Jetzt muss blaue Höckli gekauft, um zu schauen, ob sie dann vielleicht ein bisschen netter sind. Hat aber nichts genutzt. Und in der Pandemie habe ich gefunden, sind zum Teil Leute wie vereinsamt und ein bisschen falsch abgebogen, die den Austausch gefällt haben. Ich finde den Austausch enorm wichtig. Mhm. Ich finde ihn auch wichtig, im Theater nach der Vorstellung können im Foyer zu schnorren. Das ist im Schauspiel ein bisschen schwierig. Versuchen wir jetzt ein bisschen aufzubauen. Oder nach der Vorstellung in der Kantine noch zu schwätzen. Muss nicht jedes Mal sein. Aber einfach zu quatschen. Das ist auch toll, wenn man einen Hund hat, der ist mit dem Quartier unterwegs und tut jemand ein bisschen quatschen. Und das hilft vor der Einsamkeit, bevor sich die Leute selber an ihrem Kompi in Wahnsinn treiben und keinen Austausch haben mehr mit anderen.
Okay. Ich weiss oder habe von jemandem gehört, in einem Monat, glaube ich, wird das neue Programm vom Schauspielhaus von der nächsten Saison vorgestellt und man wird dort auch lesen können, was du dort wirst machen und vielleicht auch, welche Stück du überschrieben hast. Ich nehme an, du darfst das jetzt da noch nicht verraten.
Nein. Es ist nicht eine Bombe, oder? Ich werde ein Stück überschreiben und die zwei Stück mitspielen. Aber in dem, was ich überschreibe, werde ich nicht mitspielen.
Also, und an unsere Hörerinnen, alle, die wirklich denen etwas leid am Theater und so, das Theater lebt letztendlich davon, dass man eben hergeht und nicht, dass man sich nur an irgendwelchen Diskussionen über das Theater tut.
Das ist
beteiligen.
So.
Man sollte es schauen und sich vielleicht auch begeistern lassen. Mike, wir kommen nochmal zu einem Kartenspiel. Das gleiche wie vorher. Ich lege die auf den Tisch. Du ziehst eine und ich liest dir die Frage vor.
Oh, das ist lange.
Wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit reden könntest, wem würdest du anrufen und was würdest du fragen?
Oh Gott.
Gott geht auch.
Das ist schwierig bei mir. Der hat bei mir keine Telefonnummer.
Okay.
Dann nicht mal ein Nattel. Wem würde ich anrufen? Ich würde vermutlich am Sokrates anrufen und sagen, ich habe noch ein paar Fragen zu dem Prozess, den sie hier verurteilt haben, zum Tod. Und wieso hast du den Becher genommen? Und bist nicht einfach abgehauen mit deinen Freunden?
Falls die Zeitreise jemals gelingt, sagst du mir dann, was er gesagt
hat. Ja, also ich würde es sofort veröffentlichen.
Okay. Gerne, nächste Karte, bitte. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
Mein Krampf.
Gut.
Ich glaube nicht einmal von mir. Das ist ein Joke, den ich irgendwo geklaut habe. Aber ich weiß nicht von wem.
Gut, aber da, ja, okay, das ist ja dann vielleicht nach der anstrengenden Zeit im Theater dann noch Zeit, seine Memoiren.
Nein, es wird kein Buch über meine Memoiren zu geben. Wird es nicht geben.
Wird es nicht geben.
Nein.
Nochmal eine Karte, bitte, Mike. Wenn du Kritiker wärst, was würdest du an dir kritisieren?
Ja, ich bin ja mal Kritiker gsi, oder? Es hat ja eine Zeit gegeben, wo es wahnsinnig viele Regionalblätter gegeben hat. Das alte 3. Und wenn im Stadttheater eine Vorstellung war, hat es auch 3 Kritiker gegeben. Und ich bin natürlich ein junger Gio gsi, mit, viel Selbstbewusstsein. Ich habe die Kritiker immer noch im Keller. Zum Teil sind sie nicht einmal schlecht, zum Teil sind sie völlig überzogen. Und
das ist eine ganz neue Seite, das habe ich jetzt noch nicht, dass du auch noch einmal auf dieser Seite warst.
Ich habe sogar mal das Cabaret Götterspass kritisiert und ich hatte die Kritik aber an Patrick Frey auch gezeigt und ich habe sie sehr toll gefunden.
Und hat denn das dazu geführt, dass er nachher zusammen geschafft
hat? Nein. Ich habe das nicht vor mir umgedreht, dass ich über sie mal geschrieben habe. Jesus Gott, was würde ich an mir kritisieren? Nichts. Und ich kann dir jetzt auch sagen, warum. Als Schauspieler ist es nicht unbedingt die Aufgabe, die von außen anzuschauen. Für das habe ich Regie. Ich arbeite auch in der Komik. Ausser ich mache jetzt irgendein Snippet für YouTube oder für Facebook, eine Werbung für meine Vorstellung oder so. Das mache ich selber, das mache ich natürlich nicht mit Regie. Aber wenn ich spiele und wenn ich schreibe, dann habe ich immer Leute, die mir ein Feedback geben auf das und ich verlasse mich auch auf das. Als ich mein erstes Solo gemacht habe, dann habe ich mein Konzept Domenico Blass und Victor Jacobo erzählt. Er hat gesagt, was findet er? Was findet er gut? Was findet er schlecht? Hat er Ideen dazu? Und nachher, wenn ich es geschrieben habe, ich bin ja 2 Stück auf Amerika geschrieben, die habe ich dann immer wieder mal eine Fassung am Raffi geschickt. Dann sag mir, was du cool findest und nicht. Ich arbeite gerne mit Feedback in meinem Team. Und das Feedback brauche ich. Weil ich bin nicht ein Anhänger vom Genie-Gedanken aus der Goethe-Schiller-Zeit. Bei diesen zwei habe ich wirklich das Gefühl, die haben etwas Geniales. Auf dem Wortschafts her, oder dass ein Schiller mit, glaube ich, 21 oder 23, weiss es ihm, die Räuber geschrieben hat, dann denke ich irgendwie, ja, den kann ich sowieso zusammenpacken, oder? Gegen so einen. Der hat so eine Kraft, irgendein Zeug, das in der Luft flirrt, in tolle Sprache zu übersetzen, das ist einfach ein grossartiger Autor. Und ich habe bei mir nicht das Gefühl, ich sei ein grossartiger Autor. Ich finde meine Sachen schon gut, auch wenn ich so spiele, so eitel bin ich. Aber es ist immer, die Texte haben einen Weg gemacht. Und den Weg habe ich nicht nur allein gemacht, am Schreibtisch mit, wie man die Bilder, die man kennt, vom Dürrmatt und vom Frisch mit Schere und Leim und so, oder heute am Kampi schaffst du schon anders, aber eigentlich immer noch, du bearbeitest, der grösste Teil ist die Bearbeitung von einem Text, den du geschrieben hast. Schau, was ist toll und was bringst du wieder. Aber darum kann ich nicht Kritiker sein von mir selber.
Mike Müller, danke vielmals für das schöne Gespräch und für deinen Besuch hier bei uns. Das war die 22. Ausgabe von «Frieden trifft». Heute leider ohne Helena Krauser, aber der Podcast wird auch in dem Medium gesendet, wo sie arbeitet in Basel, beim Stadtmagazin Baschur und natürlich beim «Frieden-Magazin» und auf allen Plattformen, wo man Podcasts finden kann.